Wir begrüßen euch bei Familienliebe Inspiration, der Podcast, mit dem sich euer Bewusstsein für das Thema Familie entwickelt und ihr so zu mehr Erfüllung und Sinn im Familienleben gelangt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 0 der Entstehungsgeschichte und Mission von Familienliebe. Ja, heute möchten wir euch was über die Hintergründe von Familienliebe erzählen. Wir werden euch auch unsere eigene Geschichte erzählen und dann am Ende was von der Mission berichten. Gut, die Hintergründe. Also, was wir halt gemerkt haben als Eltern, weswegen wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, aber auch unser Projekt Familienliebe, ist, dass wir festgestellt haben, dass Eltern auf sich alleine gestellt sind. Also wirklich mit vielen auf sich alleine gestellt sind, in einer Phase, wo so viele Dinge auf Eltern einprasseln. Viele Entscheidungen, sei es zum Beispiel Kinder, Haus, Wohnort, Beruf, wird ja auch gerade die Weichen gestellt. Also es ist wirklich ganz viel, was auf die Eltern einprasselt auf einmal. Und genau in diesen Situationen werden sie relativ allein gelassen. Ne?
Genau, und zudem auch noch sehr verunsichert.
Ja, verunsichert von Erwartungen und Ratschlägen von außen, was dazu führt, dass das natürlich ja erstmal ein Kuddelmuddel wird. Aber da kommen wir ja noch ein bisschen näher drauf zu. Das Erste ist ja, womit geht's los? Ne? Also wo kommen wir eigentlich her? Was ist eigentlich Elternschaft? Ne? Eltern ist ja das, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das meiste, was man lernt, ist ja einfach unbewusst durch Vorleben. Wir alle haben das irgendwie von unseren Eltern gelernt, die haben es von ihren Eltern gelernt. Und das wird dann noch ein bisschen beeinflusst von außen. So, das sind die unbewussten Sachen, die wir halt übernommen haben, wie wir Elternschaft interpretieren. Und darauf kommen dann sozusagen die Erwartungen der Gesellschaft, die das formen. Warum wir jetzt hier sind und andere Eltern sind als unsere Eltern, hat damit zu tun, dass die Gesellschaft sich gewandelt hat und wir sozusagen damit im Einklang sind.
Genau, und dabei ist es zudem ja auch noch unfassbar wichtig, auch wenn sich die Gesellschaft gewandelt hat, heißt es ja nicht, dass der Wandel mir gefällt, ja, so, und dort dann sein eigenes Ding zu finden. Also ich habe das gemerkt, als wir dann Mila hatten und ich gesagt habe, nee, die ersten 3 Jahre bleibe ich auf jeden Fall zu Hause. Was? Wieso? Und also es kam so ein Widerstand. Und genauso ist das aber teilweise auch, wenn du sagst, ich gehe wieder arbeiten. Dann kommt vielleicht von der anderen Seite kommt dann vielleicht, oh, was machst du? Und das geht gar nicht. Mhm. Und das ist jetzt so bei den Frauen vor allem. Was? Du stillst nicht länger als so und so 4 Monate? Oder ja, so ganz viele Sachen, bei denen eher so eine Verunsicherung zustande kommt, weil das kein gegenseitiges Stützen und Akzeptieren ist, sondern eher ein gegenseitiges Verurteilen. Und das ist mir damals sehr stark aufgefallen, als ich dann junge Mutter geworden bin und vor den ganzen Sachen stand.
Es gibt häufig dort in diesem Bereich, der sehr polarisiert, totalitäre Ansichten in Anführungszeichen. Jetzt ein bisschen extrem gesagt, aber so der eine Pol, der sagt ja hier, geh sofort wieder arbeiten, der andere, geh nie wieder arbeiten. Also so, es sind so ganz extreme Ausrichtungen, die dazu führen. Ne?
Ja, genau. Und da ist es natürlich wichtig, sich selber damit wohlzufühlen, ne? Früher war das dann halt so, dass das verpönt, also da hatte man ja dieses feste Rollenmodell, dass die Frau zu Hause blieb und der Mann arbeiten ging. Und jetzt wird jedem vorgegaukelt, dass es ja viel freier ist, ja, weil jeder arbeiten gehen kann. Aber sobald die Frau es nicht tut oder nicht der Norm nachgeht oder auch der Mann dies nicht tut, wird der oder diejenige halt auch schon wieder verurteilt. Also wo ist da die Freiheit, habe ich mich dann irgendwann gefragt. Ne?
Ja, die gute Freiheit. Ne?
Ja.
Alles wird immer als Freiheit verkauft und was da dann immer rauskommt, ist dann immer die Frage, ob das so frei macht.
Mhm.
Aber kommen wir zum anderen Thema noch, einen anderen Punkt, der damit reingeht. Was auch nicht passiert ist, dass das Wissen in der Schule vermittelt wird. Ne? Es gibt kein Fach Familie, es gibt kein Fach, wie Bindungen funktionieren, wie Beziehungen funktionieren. Also es gibt lauter wissenschaftliche Fächer, es gibt Mathe, es gibt Deutsch, es gibt alles Mögliche. Aber das, was einen auf das wirkliche Leben vorbereitet, das kommt halt zu kurz. Und das gerade als Familie ist man ja noch relativ jung, meistens. Und dann hat man die anderen Herausforderungen, die ich vorhin schon erwähnt habe, und hat dann nicht das Wissen schon vorab, sondern muss es sich entweder währenddessen aneignen oder man macht einfach unbewusst das, was man gerade denkt, was richtig ist. Ne?
Genau.
Und da kommen auch die Institutionen mit rein, die ja auch teilweise wirklich andere Interessen haben. Jetzt gar nicht mal unbedingt bös beabsichtigt, vielleicht auch manchmal schon, muss man schauen, wie man das sieht. Institutionen haben kollektive Interessen. Die sehen nicht das Individuum, die versuchen halt kollektiv zu schauen. Für das kollektive Wohl.
Mhm.
Und was daraus entsteht, sind halt Normen. du musst so sein. Sieht man häufig in der Schule, ne? Diese Normen. Alles wird genormt, alles wird bewertet. Und das ist halt eine Normalität, aber keine Natürlichkeit.
Ja, und diese Norm, die spiegelt sich ja auch schon in den U-Untersuchungen wieder, ne? Selbst dort muss ein Baby oder muss ein Kind einer Norm entsprechen. Und weitergeführt wird das dann in der Kita, ne? So, da habe ich dann auch mit einer gesprochen, die sagt, es ist unglaublich, was wir da als Erzieher machen müssen, ja? Und dann auf die Spitze getrieben ist es dann natürlich in der Schule, diese Norm.
Hm.
Du darfst halt eigentlich nicht so gut sein, aber auch nicht so schlecht. Und du, also darfst halt nicht du sein. Das ist verrückt.
Ja, genau. Und was wir auch geschaut haben, ist halt die Geschichte, ne? Wie Familien früher begleitet wurden und so weiter. Was halt spannend ist, man muss auch gucken, aus was für einer Zeit wir kommen, um das zu verstehen, wo wir jetzt sind. Und natürlich ist es auch so, dass unsere Eltern, deren Eltern, unsere Urgroßeltern unter ganz anderen Umständen aufgewachsen sind. Ich habe auch da Literatur geschaut. Also zum Beispiel um 1914, ne, das ist gerade mal 100 Jahre her, gute 100 Jahre, da wurde noch in Erziehungsratgebern propagiert, dass man mit Kindern nicht spielen soll. Also wirklich, das würde denen schaden. Nimm das mal jetzt in die heutige Zeit rein, wie absurd das ist. Ne? Also solche Sachen können dort teilweise bei rauskommen. Und müssen überlegen, ich meine, wir schauen jetzt so auf unsere Gesellschaft, wenn wir 100 Jahre weiter sind, schauen wir wahrscheinlich genauso drauf und sagen, was haben die denn damals gemacht? Ne? Wenn wir da unsere Welt anschauen, die ist ja nun nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da ist vieles im Argen. Da geht es natürlich los in der Familie. Also die Familie ist der kleinste gemeinsame Nenner, das die kleinste Einheit. Und wenn da Frieden ist, dann hätten wir auch in der Welt Frieden. Aber wie dieser Frieden erreicht wird, wie Harmonie erreicht wird, das wird halt nicht beigebracht. Was mir halt auch auffällt, ne? Es gibt ja fantastische moderne Erkenntnisse oder psychologische und spirituelle Lehrer, die auch Dinge entwickeln, die neue Erkenntnisse bekommen, zum Beispiel aus der humanistischen Psychologie und so weiter, die fallen einfach unter den Tisch. Also die werden so nicht gelehrt. Finde ich auch spannend in dem Kontext. Ne?
Genau.
Und das alles führt dann am Ende zu dem Punkt, dass Eltern auf sich allein gestellt sind, überwiegend. Also die Unterstützung ist dann häufig auf der, ich nenne es jetzt einfach mal, ohne abwertend zu sein, ne? Das ist auch wichtig, aber die oberflächliche Ebene. Also Erziehungstipps oder, keine Ahnung, wie man Kindergeld beantragt oder was auch immer. Also eher so dieses materielle Weltbild im weitesten Sinne. Aber das Zwischenmenschliche, also man könnte auch sagen, Geheimwissen, das kommt halt zu kurz. Und da geht es halt um die Themen. Wie geht man mit emotionalen Hürden um? Das meiste, was der Alltag der Familie angeht, wie man mit den emotionalen Hürden umgeht. Das meiste, was im Alltag passiert in der Familie, da geht es um Emotionen. Wenn ein Kind einen Wutanfall kriegt, wenn es mal knatscht mit dem Partner. So, das sind Emotionen und die sind halt da. Die können wir auch noch so wegdiskutieren, dann wirken sie unbewusst. Die sind einfach da. Das ist der Ausdruck der Seele, die Emotionen. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist halt grundsätzlich auch, wie Beziehung und Erziehung funktioniert. Welche Wirkungsmechanismen es gibt. Man könnte es auch Gesetze nennen. Wird auch relativ wenig drüber aufgeklärt. Und letztlich dann, wenn man das mal auf die höchste Ebene schiebt, wie man als Familie letztlich glücklich wird.
Genau, das größte Ziel.
Das größte Ziel, ja. Gut, kommen wir jetzt zu unserer eigenen Geschichte.
Ja, vor 13 Jahren haben wir uns kennengelernt, ne?
Genau.
Wie wir uns kennengelernt haben, da könnt ihr euch nochmal das Video dazu angucken. Das haben wir bei YouTube hochgeladen oder aber auch auf unserer Website www.familien-liebe.net bei über uns. Und vor 9 Jahren haben wir dann ja auch geheiratet und entstanden aus unserer Liebe sind dann 2 wundervolle Kinder, 8 und 5 Jahre alt. Ja, dann mache ich mal weiter mit meiner Geschichte.
Jo, gerne.
Ja, also ich komme aus einer Familie, in der das Ungewöhnliche eher gewöhnlich war, würde ich jetzt einmal sagen. Also sei es, dass wir verschiedene Kulturkreise in unserer Familie hatten, woraus dann auch unterschiedliche Rituale entstanden sind oder aber auch Geheimwissen, würde ich mal das einfach bezeichnen, mit in die Familie eingeflossen ist, sowas wie Karten legen, in die Zukunft vorausschauen und. Das war bei uns sowas total Gängiges. Also es war komplett normal. Genauso normal war aber auch das Spirituelle. Und genauso normal war auch, in Anführungsstrichen, das Anderssein. Denn meine Eltern haben schon vieles damals anders gemacht als die Gesellschaft. Zudem war das so, dass gerade in dem spirituellen Bereich und in dem medialen Bereich ich früh gemerkt habe, dass da irgendwie mehr ist bei mir, dass ich mehr spüre, dass ich mehr wahrnehme. Als Kind hat mir das teilweise noch Angst gemacht und ich wollte es auch oft nicht. Ich wollte diese Gabe nicht annehmen und habe das auch immer als Segen und Fluch zugleich bezeichnet, auch bis hoch ins Erwachsenenalter. Du hast, ja, also einen großen Teil hast du dazu beigetragen, das auch wirklich eher als Segen anzusehen, als das jetzt als Fluch anzusehen.
Schön.
Und habe dann meine Medialität und meine Spiritualität auch einfach weiterentwickelt und somit auch den Kontakt zur Quelle immer weiterentwickelt. Genau, soweit, dass ich mittlerweile wirklich weiß, was meine Informationen sind oder was meine Stimme mir sagt oder was von woanders herkommt. Genau. Und nun war das aber so, dass ich das nicht immer leben konnte. Und als wir uns ja gerade kennengelernt hatten, habe ich gerade ein Studium angefangen, weil ich dachte, ach, das wäre es ja vielleicht nochmal. Und während des Studiums aber auch schon gemerkt hatte, so, ach, so ganz ist es das auch nicht und das kann doch nicht alles im Leben sein und auch ich kann doch nicht alles sein, aus mir muss doch noch irgendwie mehr rauszuholen sein und mich dann ja auch auf die Suche begeben habe und auch schon ein paar Bücher mir besorgt habe. Ja, und du warst aber schneller bei der Suche, wie so oft, wenn du was suchst. Man muss dazu sagen, wenn Carsten was sucht, dann findet er sehr geniale Sachen und sowas auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Dass du dann mit MET um die Ecke gekommen bist und unser Weg der Persönlichkeitsentwicklung sich seinen Weg gebahnt hat und wir dort eine Ausbildung gemacht haben und auch nicht aufhören, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen.
Das wäre fast nochmal so eine eigenständige Geschichte, die man erzählen könnte, ne?
Ja.
Mit MET. Ja, das ist spannend, ne? Du kommst aus so einer ungewöhnlichen Familie aus der Stadt und ich komme aus so einer bodenständige Familie vom Land. Ne? Also mal wieder diese Gegensätze, so spannend, wo überall diese Gegensätze sind, die sich ja bekanntlich anziehen.
Ja.
Und ja, ich bin halt Diplomkaufmann. Ich habe jetzt jahrelang im Topmanagement gearbeitet, also eigentlich komplett aus der Wirtschaft. Mein Vater war auch schon selbstständig und Kaufmann, also so voll diese Spur auch eingeschlagen. Auf der anderen Seite war ich aber auch immer ein Suchender. Das heißt, wie man eben schon sagte, suchen. Und bin so auf die Spiritualität einerseits, aber auch die Persönlichkeitsentwicklung auf der anderen Seite gestoßen und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Also das war so eine Erfahrung. Ich war zu der Zeit von einem Tag auf den anderen eine Sehnscheidenentzündung, mit der ich dann nicht mehr arbeiten konnte. Also ich hatte wirklich an beiden Armen eine Sehnscheidenentzündung und da habe ich alles ausprobiert. Ne? Ich war bei Ärzten, bei Heilpraktikern, ich war bei Osteopathen, Chiropraktikern und so weiter, alles ausprobiert, bis ich dann irgendwann zu einer Heilpraktikerin gelangt bin, die noch so die ganz alte Schule hatte und die hat mir Dinge gezeigt, wie die Meridiane funktionieren und dass das eine Blockade auf den Meridianen waren. Das war eher sehr erstaunlich. Auch nochmal wieder Zeit für einen anderen Podcast, um die Geschichte zu erzählen. Aber Meridiane war das Stichpunkt.
Genau, und finde ich ganz spannend, dass du das jetzt nochmal erwähnst, denn die Meridiane sind dir auch schon früher einmal begegnet, mit deinem Bruder doch.
Ja, das war, wir waren im Urlaub in der Westküste. Und wir haben uns im Auto gestritten, weil mein Bruder sehr laut, ich meine sogar provokant, mit dem Kaugummi geschmatzt hat. Und ich da so allergisch drauf reagiere, weil ich so super krass höre und Geräusche nicht ausblenden kann. Ja, und dann meinte er so, mir einen Tipp zu geben, wie ich mit meinem Ärger umgehen kann. Und hat mir eine Technik gezeigt, die Klopftechnik, also MET, Klopftechnik, Meridian-Energietechnik. Da kommt wieder das Meridian vor. Und da war ich sozusagen am Strand von L.A. auf so einer Bank. Und davor war so eine Straße davon, Inliner, Fahrradfahrer, Fußgänger, alles an Sportlern und was weiß ich unterwegs war, da vorbei.
Also Top-Setting.
Top-Setting, um sich so auf so eine Technik einzulassen, die super intim ist oder zumindest auch Emotionen auflösen soll. Ich war nur im Außen. Ich habe nur gedacht, so, ey Leute, was denken die jetzt, wenn ich hier sitze und die Punkte klopfe am Körper? Also für die, die es nicht kennen, das ist halt eine Technik, mit der man gewisse Punkte am Körper klopft, im Gesicht und am Oberkörper. Und die sieht halt von außen erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ne? Und wenn man das nicht gewohnt ist, also mich hat das total verunsichert, in der Öffentlichkeit das zu machen, gleich beim ersten Mal.
Du warst ja auch noch relativ jung, muss man dazu ja auch noch sagen.
Genau. Deswegen hat es damals auch überhaupt nichts gebracht. Aber mein Bruder hat immer sehr tolle Sachen entdeckt. Und als ich dann mit den Meridian-Energietechniken und jetzt diese Erkenntnis beim Arzt wieder Meridianer war, habe ich gedacht, ah, da muss irgendwas dran sein. Dann habe ich mich auf den Weg ja, der Forschung gemacht und bin so beim ersten EMT-Seminar gelandet und da war ich von Anfang an wie elektrisiert. Das war so der Weg, ne?
Genau, da bist du auch immer mega glücklich nach Hause gekommen, das weiß ich noch. Und ich dachte so, was macht der da?
Genau. Ja, das ist dann auch so, da habe ich mich dann auch selbstständig gemacht, war als Coach tätig. Ein ähnlicher Verlauf, ne? Ort, anfangs wieder Mindset-Coach, Potenzial-Coach, also so diese kaufmännische Geschichte, Spitzenperformance. Und dann habe ich dann entdeckt, die Einfachheit, ne? Also auch die Einfachheit in der Familie, in unserer Familie und der Beziehung. Und das war für mich dann so eine Erkenntnis, ne? Dass das vermeintlich Unspektakuläre mehr zum Leben beiträgt, als so diese hoch aufgepushten Dinger, sage ich mal, die halt eher das Ego befriedigen als alles andere.
Vor allem auch zum Wachstum beitragen, würde ich sagen, ne?
Ja. Ja, cool. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Wir möchten euch unsere Mission vorstellen.
Ja, darf ich?
Ja.
Wir begleiten junge Eltern dabei, das Geheimwissen für gelingendes Familienleben mit dem individuellen Seelenweg abzustimmen, um zur maßgeschneiderten Version einer Familie der neuen Zeit zu gelangen.
Genau, das ist es im Kern, was wir machen. Daraus haben wir auch eine Vision entwickelt. Man könnte sie einmal kurz sagen, das ist, wir heben das Bewusstsein von Eltern in Bezug auf Familie, um mehr Liebe in die Welt zu tragen. Das haben wir auch einmal so in Zahlen ausgedrückt, ne? Bis Ende 2025 haben wir das Bewusstsein von mehr als 100.000 Eltern zum Thema Familie gehoben und mehr als 500 Familien in den Zustand einer maßgeschneiderten Familie der neuen Zeit verholfen. Und das klingt jetzt alles noch sehr abstrakt, aber was heißt es konkret? Also das Erste ist, dass wir ein ganz anderes Coaching anbieten als andere auf dem Markt oder als wie man es sonst gewohnt und kennt. Wir haben wirklich einen kompletten Plan, der alle Facetten des Elternseins mit einbezieht. Und das betrifft im ersten Moment die vorhin schon angekündigten oder angesprochenen unumstößlichen Gesetze, die auf die Familien einwirken. Also wirklich alles zu wissen, was dort ja, an neuesten Erkenntnissen oder auch alten Wissen, was nicht mehr so aktiv ist, aber wichtig ist und immer noch interessant ist, das alles sozusagen zusammenzutragen und zur Verfügung zu stellen. Und der zweite Punkt betrifft dich ja. Kannst du was drüber sagen?
Ein großes Anliegen von meiner Seite, und zwar die Familienversion mit dem individuellen Seelenweg abzustimmen. Ich finde, dass das sehr wichtig ist, um ein glückliches Familienleben leben zu können. Und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir.
Drittens tun wir das durch die besagte MET-Klopftechnik, dass Eltern bei uns die Möglichkeit haben, belastende Gefühle aufzulösen und auch Limitierungen in ihren Glaubenssätzen aufzulösen, sodass sie halt einfach freier und flexibler in ihrem Denken werden und ja, zu dem Glück und zu dem Sinn finden können, das sie haben, den sie haben möchten.
Genau, und dadurch kann man dann auch schon zum Punkt 4 kommen, dass man dadurch dann ja aber auch erst das eigene Bild kreieren kann. Ja, also bei uns wird ja wirklich in unserem Programm das eigene Bild kreiert. Und das geht natürlich nur, wenn Blockaden, die dies verhindern, diesen Mut zu haben, diesen Weg zu gehen, aufgelöst sind.
Genau, und bei dem Punkt bist du ja wieder federführend.
Genau, weil das auch wieder mir eine große Herzensangelegenheit ist.
Sehr schön. So, dann habt ihr heute was von uns kennengelernt. In den nächsten Wochen wird jede Woche eine Podcast-Folge folgen, die euch aus einem dieser vier Bereiche ja, Wissen von uns vermittelt, wo ihr noch mehr von lernen könnt, wo wir unser Wissen zur Verfügung stellen, um halt auch unsere Mission zu erfüllen, diese Welt ja, mit glücklicheren Familien zu pflastern, mit mehr Liebe.
Und Inspiration natürlich auch. Ja, damit auch die Liebe in der Familie gelingen kann. Und wenn die Liebe in der Familie gelingt, dann kann sie in die Welt nach hinaus getragen werden. Euch hat der Podcast gefallen? Dann schaut doch auf unserer Website www.familien-liebe.net vorbei und erfahrt mehr über das Familienreading und den Familienraum. Oder aber teilt den Podcast gerne.